Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 17. 2. Timotheus 3, 1 bis 17. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben, aber sie werden es nicht mehr viel weiterbringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast, und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wir erheben uns zum Gebet. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns aus dem Reich der Finsternis genommen hast und in dein Reich eingepflanzt hast. Danke, Vater, dass du da so barmherzig an uns gehandelt hast. Danke, dass du durch deinen Geist weiter an uns wirkst, dass abschneidest, was dir nicht gefällt, und so bitten wir dich jetzt um geöffnete Ohren, um ein vorbereitetes Herz, um eine vollmächtigte Predigt durch unseren Bruder, dass dein Wort in unserem Leben Frucht bringt. Danke, dass du deine Hände über uns hältst und dass du mit deinem Wort zu deinem Ziel kommst. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, wieder hier zu sein bei euch in Riedlingen. Ich darf alle ganz herzlich grüßen im Namen Jesu. Und das Lied, das altbekannte Lied, Fest und Treu wie Daniel, hat uns schon hingeleitet gleich zu dem Text heute Morgen aus Daniel 1, den wir miteinander betrachten möchten. Ich lese das ganze Kapitel Daniel 1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand, auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Sinear, in das Haus seines Gottes, und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von den Vornehmsten sein sollten. Junge Männer ohne Makel, schön von Gestalt und klug, in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen, und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterwiese. Diesem bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank, und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen, und zwar nannte er Daniel Belsasar, Hanania Satrach, Misael Mesach und Asaria Abednego. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel: Ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre als das der anderen jungen Männer in eurem Alter? Dann wärt ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirkte. Da antwortete Daniel dem Aufseher, denn der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Misael und Asaja gesetzt hatte: Versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Danach soll man vor dir unser Aussehen und das Aussehen der anderen jungen Männer anschauen, die vor der feinen Speise des Königs essen. Nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten. Da hörte er auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage lang mit ihnen. Und nach den 10 Tagen sah man, dass sie besser aussahen und wohlgenährter waren als alle jungen Männer, die von der feinen Speise des Königs aßen. Da nahm der Aufseher ihre feine Speise und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Und Gott gab diesen 4 jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständig in allen Gesichten und Träumen. Nachdem nun die Zeit verflossen war, nach welcher der König ihre Vorstellung befohlen hatte, führte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Da redete der König mit ihnen, aber keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der Daniel, Hanania, Misael und Asaja gleichgekommen wäre, und sie traten in den Dienst des Königs. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie 10-mal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Und Daniel blieb bis zum 1. Jahr des Königs Kyrus. Soweit dieses eigentlich bekannte Kapitel 1 vom Buch Daniel. Wir wollen das Kapitel anschauen und noch einige Verse aus den anderen Kapiteln des Buches Daniel unter diesem Thema Gott geweiht inmitten der Abfallszeit. Die Lesung war nicht umsonst gewählt, denn wir sehen da gewisse Parallelen zu 2. Timotheus Kapitel 3, wo uns ja die Endzeit durch Gottes Wort klar beschrieben wird. Wir haben soeben gelesen, diese Charakteristiken hier, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Und da sehen wir den ganzen geistlichen Niedergang, die ganzen Entwicklungen von einem Volk, von einer Gesellschaft, die nicht mehr nach Gott und Gottes Wort fragt und trachtet. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, Egoismus ganz groß, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich oder hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und dabei noch einen religiösen äußeren Schein der Gottesfurcht, die aber nicht vorhanden ist, die Kraft wird verleugnet. So schildert uns Gottes Wort die Endzeit. Und ich denke, da braucht man nicht besonders lange drüber nachzudenken, wie es heute in unserer Gesellschaft aussieht, in dem sogenannten christlichen Abendland. Also wenn wir diese Charakteristiken der letzten Zeit hier beschrieben sehen und sie vergleichen mit den Entwicklungen der letzten Jahre, ja Jahrzehnte können wir schon sagen, ach, wie waren doch die Kirchen noch gefüllt? Nach dem Krieg, als so viel Not da war, hat man noch Gott gesucht. Heute in unserem Wohlstand sieht es ganz anders aus. Heute ist eigentlich nur noch die Frage, wie lange wird das noch aufgehalten, das Gericht, das kommt bei diesen Entwicklungen. Wird es noch aufgehalten, wird es noch gebremst? Und da wissen wir ja von Daniel, der hat das richtig erkannt. Gott setzt Könige ein und setzt Könige ab. Und in den ganzen Entwicklungen sollten wir das immer wieder beachten. Egal welches Land auf dieser Erde, Gott sieht es. Und entsprechend wird noch aufgehalten oder es geht immer mehr bergab. Wie geht es weiter mit unserer Gesetzgebung, ist jetzt im Moment eine ganz große Frage, ganz großes Thema. Aber wenn wir uns immer weiter entfernen, denn das prägt ja, das bestimmt ja eine Gesellschaft, wenn wir uns immer weiter entfernen von den biblischen Richtlinien, vom Worte Gottes, dann geht es immer weiter bergab geistlich. Und da sind wir noch gefragt. Und da soll uns Daniel mit seinen Freunden heute ja helfen, wenn wir das mal wieder anschauen, wenn wir bedenken, dieser Daniel und seine Freunde, wie sie aufgewachsen sind, das waren junge Männer, aber schon geistliche Persönlichkeiten, die ihr Leben Gott geweiht haben. Und wenn wir uns kurz, bevor wir uns damit beschäftigen, wie dieser Daniel und seine Freunde sich bewährt haben, überwunden haben, festgeblieben sind in den Umständen, in die Gott sie hineingestellt hat, wollen wir doch uns ganz kurz anschauen, was für einem Umfeld waren sie ausgesetzt. Und da fangen wir nicht erst an, hier, als sie im Königshaus des Nebukadnezars waren, weit weg von ihrer Heimat Jerusalem und Judäa. Nein, Daniel 1 beginnt mit dieser ersten Deportation, Wegführung zur Zeit Joachims, im dritten Jahr der Regierung Joachims. Da gab Gott Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Da gilt es zu fragen, warum hat Gott das zugelassen? Sogar Geräte wurden mitgenommen. Das frühere gesellschaftliche Umfeld, damals jüdisch, religiös und doch schon gottlos geworden, die waren so reif geworden zum Gericht. Man kann das sehr gut nachlesen. 2. Könige 23 und 24, auch 2. Chronik 36. Wenn man da nachliest, da sieht man, da heißt es immer, die eingesetzt waren dann, wie auch dieser Joachim und die anderen, die ihm gefolgt sind, bis hin zu Zedekia, die letzte Wegführung. Sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Das war immer das Fazit. Und da ging es geistlich immer mehr bergunter und bergab im auserwählten Volk Gottes. Und da sind die aufgewachsen, diese Kerle. Die waren ja zwischen 15 und 20 Jahren, nimmt man an. Und was hat Gott diesen jungen Männern zugemutet, als sie dann auch weggeführt wurden? Vielleicht erwähne ich ganz kurz noch Habakuk. Habakuk, der war diesen negativen geistlichen Umständen in Judäa und besonders in Jerusalem, ja, gegenübergestanden, hat seinen Gott nicht mehr verstanden. Wie lange, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst, schreie zu dir wegen des Unrechts. Du greifst nicht ein, du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen, schaust dem Unheil zu? Bedrückung, Gewalttag werden von meinen Augen begangen. Es entsteht Streit, Zank erhebt sich. Und jetzt eine ganz wichtige Aussage. Darum wird das Gesetz kraftlos, das Recht bricht nicht mehr durch, denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten, darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Luther hat da übersetzt, Gewalt geht über Recht. Hochinteressant, wenn wir 2. Timotheus 3 auch da im Blickfeld behalten. Und so hat Gott gesagt, ich werde die Chaldäer als Gerichtswerkzeug erwecken. Und darauf wird hier Bezug genommen, jetzt in Daniel 1. Das war nun geschehen, jetzt mussten sie die ganze Wegführung, mussten sie miterleben. Und Daniel und seine Freunde haben da noch viel erlebt, aber sie sind festgeblieben. Weil sie Gott geweiht waren. Sie haben ihr Leben Gott zur Verfügung gestellt. Komme, was da kommen mag. Und das jetzige Umfeld dort in Babylon, das war natürlich total heidnisch gottlos. Und Gott, noch einmal, Gott mutet diesen jungen Männern das zu, dass sie in so ein Umfeld kommen durch die Wegführung. Aber wir sehen da, was für eine Kraft Gottes in denen sein darf, die ihr Leben bewusst auf den Altar gelegt haben und ihm treu nachfolgen wollen. Nein, da kann keine Ausrede helfen. Ich meine, die hatten es jetzt toll. Das beste Essen vorgesetzt, ja. Sie waren vorher ja auch schon Vornehme aus gutem königlichem Samen, heißt das später, aus Juda, vom Stamm Juda, vom Königsstamm. Aber jetzt waren sie Knechte Nebukadnezars geworden, aber im Herzen, und das ist das Entscheidende, waren sie Gott geweiht. Heidnisch gottlos, ein toller Wohlstand, aber auch das hat sie nicht abgehalten. Dazu kam jetzt ein Versuch der Persönlichkeitsveränderung, sondersgleichen. Es heißt im Vers 7, diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen, und zwar nannte er Daniel Belsasa, Hanania Satrach, Misael Mesach und Asaja Abednego. Wenn wir das uns kurz anschauen, dann sehen wir, was für ein Versuch da dahinter stand, diese jungen Kerle umzupolen. Ich will es einfach in Kürze kurz aufzeigen. Zusammenfassend können wir da sagen, es ist der Versuch, ihr Gotteserkenntnis und Gottesbezug zu zerstören. Diese Beeinflussung war sehr stark, 3 Jahre lang. Daniel, mein Richter ist Gott, Belsazar bedeutet Balazu, Usur, Schirme sein Leben. Also immer ein Bezug zu den Göttern der Babylonier. Das war des Untergrabens und der Angriff auf die Autorität Gottes, das Erste. Bei Hanania, Jahwe ist gnädig, wurde Satrach genannt, Geheiß Akkus des Mondgottes oder Wortbefehl von Akku. Wer hat es zu sagen? Angriff unter Grabung auf die Gnade Gottes. Jahwe ist gnädig, ein anderer soll jetzt mitspielen. Misael, wer ist, was Gott ist oder was Gott kann? Und jetzt der neue Name Mesach, wer ist, was Akku, der Mondgott ist? Er, wer ist er? Der Name Misael, wer ist, wie Gott ist oder was Gott ist? Das ist, er ist der Höchste, das ist ein Angriff auf die Allmacht Gottes und die Größe Gottes, merken wir diese Untergrabung. Und die wurde, wenn man das durchliest im Danielbuch, die wurde nachher so genannt. Kann man nachlesen, von Nebukadnezar und von all denen wurden die so genannt. Aber unter sich blieben sie, Daniel, Hanania, Misael und Asaja auch. Asaja, Jahwe hilft, Jahwe gibt. Und jetzt soll er Abednego heißen, Knecht des Nego. Nein, Helfer ist allein der lebendige Gott, das wussten die 4. Und für uns neutestamentlich, unser Herr Jesus Christus ist es. Oh ja, Knecht des Nego, das war der babylonische Gott der Weisheit, der Planeten, Verbindung mit Merkur und so weiter. Also, diese untergrabende Art, die mussten die aushalten, diese Jungs. 3 Jahre. Interessante Parallele können wir schlagen. Wie anders ist, wenn man geprägt wird von Jesus. Wir sind Jesus Jünger. Jesus hat seine Jünger 3 Jahre geprägt. Bei sich gehabt und unterwiesen. Aber das Wichtige ist hier, all diese Erziehungskünste und Methoden, falschen Prägungskünste, Untergrabungsversuche, konnte diese jungen Männer nicht von ihrer göttlichen, geistlichen, biblischen Linie und Prinzipien abziehen oder umpolen. Auch nicht der Wohlstand, das ist eine ganz große Gefahr. Die letzten Jahrzehnte, wer da Gott nicht die Ehre gibt und die Güte Gottes dahinter erkennt, da wird es zum Fluch. Leider. Aber es ist so. Wenn wir nicht hinter allem unseren Herrn und Gott erkennen, wenn man jetzt durch die Landschaft fährt, die tollen Felder, die Getreidefelder, die abgeerntet werden. Gell? Ja, die Ernte ist reif, das war damals auch so, die Ernte war da, die waren gerichtsreif und darum kamen diese jungen Männer mit allen, die weggeführt wurden, nach Babylon, das ist der Zusammenhang. Ja? Und ihr könnt nachlesen, in Apostelgeschichte 14, 17, da heißt es, die Ernte wird überreif. Die Ernte wird überreif. Und deswegen, Gott ist gerecht und Gott wird handeln. Aber so wunderbar, obwohl diese Machthaber dort festgehalten haben und wollten diesen Gottesbezug aushebeln, Gott in den 4 war stärker. Aber da gibt es jetzt einige Punkte und die wollen wir anschauen. Und die sollen uns einfach helfen in unserer ernsten Zeit, egal wie sich alles noch entwickelt, kann uns Angst machen. Aber wir sehen auf Jesus und wir rechnen mit ihm und wir dürfen jetzt lesen, wie diese 4 jungen Männer diese vier Freunde. Und Daniel vorne an, wie sie sich bewährt haben in dieser Situation und auch in diesem Umfeld. Das Erste, was wir hier sehen im Kapitel 1, da kommt ein ganz wichtiges, großes Aber, Daniel aber. Vers 8, Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit den Feinden, der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Nun, da ging es um Speisevorschriften nach dem jüdischen Gesetz. Aber es ging darum, dass sie sich ans Wort Gottes, ans Gesetz hielten. Und wir können uns vorstellen, dass das ein ganz kolossales Spannungsfeld war. Da wurde ihnen das Essen vorgesetzt und sie konnten es nicht mit ihrem Gewissen nach dem Gesetz Gottes für Israel, für die Juden vereinbaren. Konflikt. Kennen wir Konflikte? Da geht es jetzt nicht um Speisevorschriften bei uns. Aber bei uns geht es um die ganzen Entwicklungen unserer Zeit, wo alles abweicht vom Wort Gottes und von den Anweisungen unseres Herrn und dass wir da klar bekennen und klaren Weg weitergehen bis ans herrliche Ziel. Dass wir uns eben nicht verunreinigen mit dem Antigöttlichen, mit dem Antichristlichen, mit all dem, was wir gelesen haben, auch in 2. Timotheus, dass wir uns da verändern lassen, dass wir da bereit sind, anders zu sein. Was muss denn die Mut haben, herauszutreten, anders zu sein, es auch zu wagen? Und wisst ihr, Gottgeweihte gehört Herzensentschiedenheit dazu. Ein Herzensvorsatz, das kennen wir, gell? Wenn ein neues Jahr beginnt, macht man manchmal sich so Vorsätze, mehr im Kopf vielleicht als im Herzen. Das schaffen wir ja doch nicht, aber Gott will es bewirken, wenn er sieht unser aufrichtiges Herz, wenn wir ihm sagen, Herr, ich will da festbleiben. Egal, was im Berufsleben alles auf mich zukommt, ich lüge nicht mit. Oh, da gibt es ganz schön dann Stürme, der Wind entgegen, aber da gilt es Mut zu haben. Diese jungen Männer, und von ihm heißt Daniel aber, und haben wir es noch im Gehör, im Herzensgehör, was wir in 2. Timotheus 3 lasen, du aber bleibe, Timotheus, du aber bleibe. Da, und folge mir nach, und da kommt auch der Vorsatz. Das ist ein Herzensvorsatz, eine Herzensentschiedenheit, weil es geht immer entweder oder. Da sind wir ja tagtäglich gefordert. Wie gehe ich um in der Ehe mit meinem Ehepartner? Wie gehe ich um mit den Kindern? Wie gehe ich um mit den Enkeln? Wie gehe ich um am Arbeitsplatz? Und das Schöne ist Herzensentschiedenheit. Ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück. Und auch wenn niemand mit mir geht. Jesus sagt in unser Herzen ganz persönlich hinein, folge du mir nach. Das steht so nicht geschrieben bei diesen vier, aber das war tief im Herzen drin geprägt. Wir halten uns an Gottes Wort. Und diese Beziehungspflege mit ihrem Gott. Wir sehen das ja später beim Daniel, als er nicht mehr beten sollte, als sie ihn reingelegt haben, Kapitel 6. War schon wieder ein anderer Herrscher dran, gell? Ja, das ist ja so wunderbar, dass es hier heißt, und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Was hat er für Zeitenwenden miterlebt, dass Gott abgesetzt hat und eingesetzt und eingesetzt und abgesetzt und so weiter. Was hat er alles durchgemacht? Er wurde ja so alt, der Mann. Das waren Zeitenwenden. Aber wir gehen der besten Zeitenwende entgegen, wenn Jesus wiederkommt. Da gibt es die größte Zeitenwende in der Menschheitsgeschichte überhaupt. Aber zurück, das Wort Gottes. Und da spielt das eine große Rolle. Man fragt sich ja, wie die jungen Männer unter den Einflüssen schon damals in Jerusalem und jetzt hier in Babel, wie die so fest blieben und so treu blieben. Wo kommt das her? Wie konnten sie dieser Prägung standhalten? Ja, das haben sie mitbekommen von den Eltern, ganz klar. Wenn das auch nicht geschrieben steht, wo sollten sie sonst herhaben? Da waren Häuser, da waren Familien da, wo Gottes Wort noch im Mittelpunkt stand und Gott noch verherrlicht wurde und gepriesen wurde und ihm gedient wurde. Da haben die jungen Männer das gelernt. Und diese Beziehungspflege, die haben sie nicht aufgegeben. Wohl denen, die da so fest bleiben und auch den Kindern das weitergeben. Diese bleibende Werte, dieses biblische Gottesbild. Und diese Gemeinschaft pflegen und auch die absolute Autorität Gottes und seines Wortes an erste Stelle stellten und nicht das, was die Welt sagt. Was für eine wichtige Orientierung auch für uns. Ihr Lieben, orientieren wir uns am Wort, halten wir uns ans Wort und bleiben wir ganz abhängig von unserem Gott und verlassen wir uns auf ihn. Und deswegen, das waren junge Männer, die gingen ein auf das Reden Gottes, auf das Wollen Gottes im Gehorsam. Deswegen heißt es in Jakobus 1, 22, seid nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes Gottes. Oh, Daniel war auch kein Sündloser. Aber der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf, steht in der Schrift. Und Gott sieht genau unseren Herzensvorsatz, unser tiefer Wunsch, ihm treu zu bleiben, was auch noch kommt. Und sollte auch noch Verfolgung kommen. Und das ist so wunderbar, dass es hier heißt, Daniel aber nahm sie in seinem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen. Und da ist immer wieder ein ganz klares Nein gefordert. Bei allem, was uns angeboten wird, auch an Esoterischem und all die Dinge, die heute so gang und gäbe sind und sich eingeschlichen haben in der Gesellschaft, teilweise auch in der christlichen Welt. Dass wir da unterscheiden können und dann auch weise vorgehen. Da braucht unglaublich Weisheit. Wie kommen Sie denn aus dem Dilemma heraus? Gott hat Sie in ein kolossales Dilemma hineinführen lassen. Aber da soll Gott verherrlicht werden, indem er herausführt. Schaut, was im Vers 9 heißt. Und wenn die beiden Dinge so schön zusammenkommen. Und ich bin überzeugt, wo ein aufrichtiger Herzensvorsatz da ist, ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück, da schenkt Gott Gnade, in welcher Situation du auch steckst und mit was für Versuchen der Umpolung und des Mithineinnehmens in die Endzeit, ja, antichristlichen Geistgeschehens. Gott wird dir Gnade schenken, weise vorzugehen. Gott gab Daniel Gnade, Vers 9, und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Gott gab Gnade und Barmherzigkeit. Ohne die Gnade und Barmherzigkeit Gottes läuft nichts. Paulus hat ein hohes Lied geschrieben, auch an seinen geistlichen Sohn, das ist so wunderbar. Von der Gnade und Barmherzigkeit, da sieht er sich als der schlimmste Sünder, aber mir ist Erbarmen widerfahren. Gott hat sich um mich gekümmert und deswegen hat er ihn nachher auch ausgerüstet und wir brauchen die Gnade Gottes Tag für Tag und Gott gibt sie dir. Wenn du mit diesem Herzensentschluss in den Tag gehst, auch als Rentner, aber auch ganz besonders, wenn man noch im Berufsleben steht, aber auch als Rentner ist man gefordert und wird auch vom Alter schützt vor Torheit nicht. Wisst ihr, das fängt beim Handy an, das fängt beim Internet schon an. Wie viel Zeit verbringen wir da dran? Achtung, aufpassen, Vorsicht. Das, was Gott nicht gefällt, lassen, gar nicht anklicken. Und wenn man was kriegt, wegklicken. Brauchen wir Kraft von oben, Gnade. Gott gibt Gnade und Barmherzigkeit Tag für Tag. Und es ist dann auch so vorgegangen. Und wisst ihr, es ist etwas Wunderbares, wenn wir das sehen, wie jetzt Gott dem Daniel Weisheit schenkt. Das war ja nicht einfach. Wisst ihr, der Kämmerer, der hat ganz genau gewusst, das sagt es ihm auch, Kopf kürzer. Das kann mir meinen Kopf kosten, wenn ich dann nicht gehandelt habe nach den Anweisungen des Nebukadnezar. Also dieser Kämmerer hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, das muss man schon mal sehen. Und deswegen braucht es jetzt ganz einfache Weisheit. Das lernt man nicht an der Universität. Das ist die Weisheit nach Kolosser 1,9. Dafür dürfen wir auch bitten. Und wem Weisheit mangelt, Jakobus 1, dem will Gott sie geben. In Christus, in der Lebensverbindung mit ihm, dürfen wir praktische Weisheit in Anspruch nehmen. Da antwortete Daniel dem Aufseher, Vers 11, denn der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Misael und Asaja gesetzt hatte, versuch es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten. Ist das nicht wunderbar? 10 Tage. Versuch's. Er musste weise vorgehen. Er hat auch gesagt, wir sind jetzt deine Knechte, da ist nichts zu ändern. Aber versuch's. Wie muss der Daniel Gottvertrauen gehabt haben, dass wenn er jetzt nur noch Gemüse bekommt, ja, und keinen Wein zu trinken, wahrscheinlich nur Wasser, da so steht sogar. Ordne es doch an, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Und die anderen 3 Freunde, die waren einverstanden. Ist das nicht schön, diese Einheit zu sehen? Wir sehen es am Schluss nochmal. Da ist ein geistliches Geheimnis, auch für uns ganz wichtig. Ach, so wenige, 3, 4 Kerle, die einen besonderen Status hier bekamen, aber auch herausgefordert waren. Und wenn die untereinander noch angefangen hätten, ja. So sieht es oft leider in der Gemeinde Jesu aus. Da können wir uns nur beugen. Da wäre das nie draus geworden, das Zeugnis. Auch die 3 nachher im Feuerofen, das wunderbare Zeugnis. Die haben mitgemacht. Die waren eins in der Ausrichtung auf ihren Herrn. Und die waren eins in Bezug auf, wir wollen uns nicht verunreinigen, wir wollen nicht mitmachen. Wir stehen jetzt da mittendrin. Wie hat es der Herr Jesus gebetet im hohen priesterlichen Gebet? Sind von der Welt, nicht mehr von der Welt, aber in der Welt. Da hat sich damals seine Jünger auch hineingestellt, in nicht einfache Situationen. Er stellt dich und mich nicht in einfache Situationen in dieser ernsten Endzeit, aber er ist derselbe Gott, der Gott Daniels und seiner Freunde, der Gott Abrahams, Isaak, Jakobs, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und unser Herr, der alles vollbracht hat am Kreuz von Golgatha, wer an ihn glaubt und bewusst nachfolgt, der das darf erleben. Gott wird Weisheit schenken, auch in allen Entscheidungen. Auch wenn es enger wird für die Kinder Gottes auf dieser Erde. Wir sind ja da verwöhnt, groß verwöhnt. Wenn wir denken an die vielen, die uns ihres Glaubens willens verfolgt werden. Das ist aber ein anderes Thema. Also göttliche Weisheit in der Vorgehensweise, im Verhalten des Daniels und seiner Freunde hier. Oh, das waren schon kluge Köpfe und jetzt waren sie ja, die wurden ja jetzt unterwiesen mit babylonischen Weisheiten. Aber im Herzen haben sie bei Gott festgehalten und sie haben sich nicht verunreinigt und mit Weisheit vorgegangen. Und was für eine Kühnheit, wollen wir noch mal was zeigen. Da kam ja dann die Anordnung, die müssen getötet werden. Schauen wir ganz kurz ins Kapitel 2 noch rein. Da sehen wir noch mal die Weisheit. Als dieser Arioch plötzlich dasteht, beauftragt vom Nebukadnezar alle Traumdeuter, weil da dieser beunruhigende Traum war, den der Nebukadnezar hatte. Und er hat gemerkt, ach, seine Traumdeuter, die haben ihn ja getäuscht. Nein, du musst uns zuerst den Traum sagen, dann können wir ihn auslegen. Nein, hat er gesagt, ich will das wissen. Soweit müsst ihr das können. Und das konnten sie natürlich nicht. Auch Daniel nicht. Und seine Freunde. Und da steht der Arioch da, im Auftrag, sie umzubringen, festzunehmen, umzubringen. Und wisst ihr, was hat da Daniel für eine Weisheit und Kühnheit im Geist. Ich lese ab Vers 12. Hierüber wurde der König aufgebracht und sehr zornig, Kapitel 2. Und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen, und der Befehl ging aus. Und die Weisen von Babel sollten getötet werden. Man suchte auch Daniel samt seinen Gefährten, um sie zu töten. Und wie reagiert Daniel? Da erwiderte Daniel dem Arioch, dem Obersten der Scharfrichter des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen zu töten, mit klugen und verständigen Worten. Und er begann, sprach zu Arioch, dem Bevollmächtigten des Königs: Warum ist dieser strenge Befehl vom König ausgegangen? Hat zuerst einfach mal eine Frage gestellt, nicht einfach gesagt: Ach, jetzt nehmen die mich fest, jetzt ist alles aus. Er hat gefragt: Was ist los? Warum? Warum eigentlich? Gute Frage. Müssen wir vielleicht auch noch stellen. Da erklärte Arioch die Sache dem Daniel. Daniel aber ging hinein und bat den König, ihm eine Frist zu gewähren. Was war das für ein mutiger Mann, ne? Damit er dem König die Deutung verkünden könne. Er hat mitgerechnet, Gott zeigt es ihm. Gott zeigt es ihm. Wunderbar. Er hat sich wieder eine Frist geben lassen. Und der Nebukadnezar, der Arioch, der ging darauf ein. Aber jetzt kommt das wunderbare Geheimnis dieser vier. Was hat Daniel gemacht? Der hat weder den Kopf in den Sand gesteckt, ja, ist alles aus, will nichts mehr sehen, will nichts mehr wissen, hat sich auch nicht von Angst erfüllen lassen. Er hat das Beste gemacht, was man machen kann. Darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück und nicht alleine. Er teilte die Sache seinen Gefährten mit. Schaut mal, da kommen wieder die Namen. Unter sich behielten sie die Namen Hanania, Misael, Asaja. Herrlich. Wie gesagt, die anderen, die Babylonier haben festgehalten an den falschen Namen. Aber unter sich waren sie dieselben geblieben. Das ist wichtig. Und was tun sie jetzt? Damit sie von dem Gott des Himmels Erbarmen erflehen möchten wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Gefährten samt den übrigen Weisen von Babel umkämen. Egal wie groß die Gemeinde ist, oder die Gemeinschaft ist, oder der Hauskreis ist, aber so wichtig, hier waren es vier Personen, vier Jünglinge. Und die haben sich vereint im Gebet vor ihrem lebendigen Gott, dem sie treu blieben, dem sie in Wahrheit dienten. Und das ist ein ganz wichtiges, auch ja, geistliches Geheimnis der geistlichen Gemeinschaft und des Gebets miteinander. Ihr könnt mal nachlesen, Apostelgeschichte 2, wo dem Petrus und dem Johannes verwehrt wurde, weiter das Evangelium zu verkündigen. Sie haben dann gesagt, wir können es ja nicht lassen. Es sind keine anderen Heil, also nur in dem Namen Jesu. Da haben sie festgehalten. Und da haben sie ihnen das Wort verboten. Und dann hat die Gemeinde gebetet. Und sie haben weiter in Kühnheit des Geistes weiter das Evangelium verkündigt. Das ist unser Auftrag. Mit Weisheit natürlich, mit Weisheit. Aber das nachzulesen in Apostelgeschichte 4, 24 bis 31. Und diese priesterliche Gesinnung, zu der wir übrigens berufen sind, reingewaschen durch das Blut Jesu, Offenbarung 1, 5 und 6, zum königlichen Priestertum gemacht. Das haben die schon erlebt, diese vier miteinander praktiziert. Sie haben ihren Gott angerufen. Und hierauf wurde dem Daniel in einem Gesicht dann bei Nacht das Geheimnis geoffenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Ich wünschte, dass diese Reaktion bei all den Schwierigkeiten, bei all den Nöten, bei all den Angriffen, die wir noch erleben können, dass wir diese Reaktion praktizieren. Sie zogen sich zurück in Vierergemeinschaft. Der Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Sie können beten, wenn es nach seinem Willen ist, vollmächtig beten und er hört. Es ist heute noch ein Gott, der Großes tun kann, der überbitten und überverstehen tun kann, wie uns das Epheser 2, 20 und 21 doch verheißt. Da dürfen wir dran festhalten, auch wenn es ganz unmöglich aussieht, soll uns Mut machen in den persönlichen Situationen, aber auch als Gemeinden, wo wir auch stehen, hören ja auch viele zu heute Morgen, wo jeder auch hineingestellt ist ins Umfeld, ins antigöttliche Umfeld, aber dann auch hineingestellt ist in eine Glaubensgemeinschaft, wo Jesus Christus die Mitte ist, Jesus der Sieger von Golgatha. Da lasst uns diese geistliche Gemeinschaft pflegen und lasst uns ablegen, alles das Kleinzeug, die kleinen Füchse, lasst uns wachsam sein. All das, wo es so schnell trennt, da ist der Feind dahinter, der will das. Der will das, dass solche Zellen, Gebetszellen auch noch auseinandergehen. Aber wir wollen festhalten daran, an unserem Herrn Jesus Christus, dem Vater im Himmel, der ewige Gott, und dieser herrlichen, größten Zeitenwende entgegengehen. Und wisst ihr noch einen Punkt? Und das ist sehr wichtig, wisst ihr, wenn wir gottgeweihte Menschen sind, dann wollen wir auch die Ehre Gottes suchen und wollen demütig bleiben oder uns immer wieder demütig halten lassen. Und das möchte ich noch kurz lesen im Kapitel 2. Wisst ihr, als dann die Deutung war und der Daniel vor Nebukadnezar kam, da heißt es in Vers 27 vom zweiten Kapitel. Daniel antwortete vor dem König und sprach das Geheimnis, nach dem der König fragt. Können weise Wahrsager, Traumdeuter, Zeichendeuter dem König nicht verkündigen. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und der hat dem König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Und dann legt er den ganzen Traum aus. Aber ich möchte nur darauf hinweisen, wie zeigt er hier dem König, der einzige allmächtige Gott, unser Gott, der Gott Abrahams, Isaak, Jakobs, der hat es offenbart und der kann es offenbaren. Ja sogar, was am Ende der Tage geschehen soll. Seht ihr, da sind wir wieder in 2. Timotheus 3. Und er gibt in all dem Gott die Ehre und bleibt demütig. Und Jakobusbrief lehrt uns ja, den Demütigen gibt Gott Gnade. Wir hatten gelesen, Vers 9, und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit. In einem Psalm, ich habe es nicht mehr nachgelesen, heißt es so wunderbar, nach Schlachterübersetzung, die Gnade Gottes ist den ganzen Tag da, auch morgen am Montag. Und was auch diese Woche wieder für jeden Einzelnen bringen mag, die Gnade Gottes und Barmherzigkeit Gottes ist den ganzen Tag zur Verfügung. Und diesen Demütigen, und das hängt mit dem geweihten Herzen, gottgeweihten Herzen zusammen, das hält uns ganz arg demütig, weil wir wissen, wir sind so abhängig von ihm. Den wird Gott und gibt Gott Gnade. Und das soll uns auch bewahren, wenn Ängste kommen wollen. Wenn Drohung auf uns zukommt, was auch immer auf uns zukommt, dass wir da mit der Gnade und Barmherzigkeit Gottes rechnen und rechnen dürfen. Wollen wir es zusammenfassen nochmal? Stellen wir uns ganz bewusst Gott zur Verfügung, abgesondert für diesen Herrn, der uns so teuer erkauft hat, unser Herr Jesus Christus. Gott sucht auch heute, haben wir früher immer gesungen, geweihte Leute, ein Volk, das voller Eifer ist, das kämpft und betet, das dient und rettet Und das verherrlicht Jesus Christus. Das fasst es zusammen, dieser Chorus. Und nehmen wir Umstände unserer Zeit, Entwicklungen, auch in unserem Land und in unserem Europa, ganz bewusst aus Gottes Hand, wenn wir auch nicht mit allem einverstanden, können wir nicht sein. Daniel und seine Freunde konnten nicht mit allem einverstanden sein. Aber sie haben gewusst, ich bin hineingestellt in diese Situation und Gott wird mir helfen. Und wenn er mir das zumutet, dann wird er mich nie und nimmer im Stich lassen. Und nie und nimmer. Und lasst uns am Wort bleiben, uns weiter am Wort orientieren. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, was du von Kindheit, Timotheus wieder, schon gehört hast. Nicht jeder hatte das Vorteil, schon im Elternhaus das Evangelium so zu hören. Manche haben sich mit 60 bekehrt oder noch später. Wir kannten eine Frau, die hat sich mit 80 bekehrt und hat noch 10 Jahre leben dürfen und war hungrig nach Gottes Wort und ist noch gewachsen im Glauben. Das gibt es auch, aber wohl dem, der früher den Herrn Jesus finden darf. Und da dürfen wir beten für unsere Kinder, für unsere Enkel, so klein sie vielleicht noch sind, weiter zutrauen, dass Gottes Wort sie vorbereitet, dass sie durchhalten, auch wie Daniel und seine Freunde in der Zeit, die noch kommt. Es könnte einem Angst und Bange werden. Wir haben 14 Enkel. Wenn man daran denkt, wir sind dankbar, dass wir schon bald am Ziel sein dürfen. Aber man denkt auch an die Jungen, an die Enkel. Da dürfen wir bitten und flehen. Da sind wir wieder gefordert, auch als Ehepaare, Großvater, Großmutter oder als Eltern oder in der Gemeinde. Lasst uns die Jungen nicht vergessen diesbezüglich. Da kommt noch vieles auf sie zu, ohne schwarz zu malen. Aber der Herr ist dasselbe. Das macht uns Mut. Und dass auch sie am Wort bleiben und dass wir in dieser Lebensbeziehung, dass wir die ganz persönlich pflegen, so vertikal mit unserem Herrn und Heiland, mit dem Wort und dann auch horizontal, so wie Daniel und seine Freunde. Und Gott wird Gnade und Barmherzigkeit schenken, wie gesagt. Und seine Gnade ist desto größer und reicher als alle Einflüsse, als alle Versuchungen. Lest Jakobus 4 diesbezüglich durch. Das ist so etwas Wunderbares. Und Gottes Geist eifert in unseren Herzen. Er hat damals in diesen jungen Männern geeifert und er eifert in unserem Herzen, in deinem und meinem Herzen, dass wir klaren Kurs behalten in dieser ernsten Endzeit und dass wir dann mit Weisheit vorwärts gehen. Er wird uns die Worte in den Mund legen, die da nötig sind, wenn wir uns zu verantworten haben als wahre, wiedergeborene Christen. Und dann wag es mit Jesus, egal was deine Not auch sei, diese Kühnheit im Geist, diese Freimütigkeit im Geist, die wünsche ich jedem Einzelnen, sodass wir zuversichtlich und getrost weitergehen bis zum herrlichen Ziel, was auch noch auf unserer politischen und gesellschaftlichen Bühne noch für Umstände oder Entwicklungen kommen mögen. In Daniel 11, und damit schließen wir ab, heißt es im Vers 32, B, die Leute aber, zu denen wollen wir gehören, oder? Die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden fest bleiben und handeln. Wir wollen beten. Wir stehen auf. Himmlischer Vater, wir danken dir, dem ewigen Gott, im Namen Jesu, der uns so teuer erkauft hat mit seinem Blut, dort am Kreuz von Golgatha sühnend vergossen, der uns befreit hat, der uns versetzt hat ins Reich des lieben Sohnes. Wir danken dir, dass du derselbe Gott bist wie zu Daniels Zeiten. Und wir danken dir, dass wir deine Gnade und Barmherzigkeit jeden Morgen neu ist und deine Treue so groß, dass du uns das erfahren lässt, was auch noch kommen mag. Und wenn Ängste und Umstände kommen, die uns eigentlich verzweifeln lassen möchten, dass wir dann Mut fassen dürfen, ganz bewusst in der richtigen Herzenshaltung dir zur Verfügung, dir geweiht. Denn wir gehören ja gar nicht mehr uns selber. Wir gehören dir, unserem Herrn und Heiland. Und dir wollen wir nachfolgen, dir wollen wir dienen, auch bei allem, wo wir hier in der Welt in Beruf und Aufgaben hineingestellt sind, aber von Herzen her gehören wir zu dir und dienen dir und wollen deinen Namen Ehre bereiten. Und so halte uns in dieser Demut und halte uns in dieser Herzensentschiedenheit. Du willst das Wollen, das Vollbringen wirken nach deinem Wohlgefallen. Amen.
Dann erheben wir uns noch zum Gebet und beten das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.